Die Sportshow mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Der Futsal-Dienstag bei uns hier in der Sportshow auf meinsportradio.de. Natürlich heute auch wieder mit unserem Experten, mit Heinz-Peter Effing von futsalgermany.de. Moin, Heinz-Peter.
Moin, Malte.
Wir blicken zurück auf die UEFA Futsal Champions League, auf die Vorrunde, auf die erste Gruppenphase und schauen da natürlich besonders auf die Gruppe D. In Hohenstein-Ernstthal wurde die nämlich ausgetragen mit Dukas SAC, KF Tirana und Belfast United als weitere Clubs in dieser Vierergruppe. Und wir können die frohe Botschaft vermitteln. Der VfL 05 Hohenstein-Ernstthal hat es tatsächlich geschafft, hat sich qualifiziert für die nächste Runde der UEFA Futsal Champions League und sie haben sich in der Gruppe mit 7 Punkten am Ende, mit 2 Siegen und einem Unentschieden durchgesetzt. Heinz-Peter, das war eine sehr starke, sehr bemerkenswerte Leistung insgesamt.
Definitiv, es war auch eine schwere Gruppe. Es war die erwartet enge Gruppe, der erwartet enge Dreikampf zwischen den beiden Teams, die am Ende auch auf den Plätzen 1 bis 3 gelandet sind. Wenn der VfL 05 hot im ersten Spiel den 0-2-Rückstand gegen KF Tirana zur Pause stand 0-2 nicht wettgemacht hätte, vor allen Dingen Tore, die letzten beiden Tore sind in der 39. und 40. Minute gefallen, hätte man vielleicht nur 2-2 gespielt, wäre das Ganze vielleicht ganz anders gelaufen. Ich denke, dieser Sieg war so ein bisschen der Schlüssel am Ende zum Erfolg. Der war wegweisend, da hat man einen starken Gegner aus dem Weg geräumt, hat wieder mal einen Rückstand wettgemacht, wie auch schon im Finale der deutschen Futsalmeisterschaft gegen die Kölner, da lag man ja bekanntlich 2-5 zurück. Und und haben das Ding dann 4-2 gewonnen und dann lief es gegen Belfast quasi wie von selbst. Da gab es zur Pause zwar nur 3-0, am Ende aber ein 12-0. Und das war natürlich ein sehr deutlicher Sieg. Da war der Kopf einfach frei. Und insofern hat man auch genauso aufgespielt, weil was die Qualität angeht, sowohl die individuelle als auch die taktische und Teamqualität, da gibt es letztlich nicht viel zu bemängeln beim VfL 05 Hohenstein-Ernstthal. Die machen da schon einen sehr, sehr guten Job. Aber das muss man ja auch alles erstmal auf den Platz bringen und der Kopf spielt da, wie wir nicht erst seit Boris Becker wissen, eine ganz, ganz, ganz entscheidende Rolle. Und der war im Spiel gegen Belfast im Grunde genommen ausgeschaltet, da lief es wie von selbst und nicht zu viel nachdenken ist auf jeden Fall nicht gut, das haben sie da nicht gemacht. Aber dann fing das Nachdenken natürlich wieder an im letzten Spiel gegen Dukas. Die hatten zwar gegen Tirana nur 1-1 gespielt in dem Spiel zuvor, also standen bei 4 Punkten, der VfL 05 fort bei 6, aber bei einer Niederlage wäre man eben raus gewesen und genau so eng und so knapp war dieses Spiel dann eben auch. Am Ende ging es 3-3 aus, der VfL 05 fort führte dann auch bis kurz vor Schluss, Dukas kam nochmal zum Ausgleich, auch mal wieder eine Nagelprobe, die sie bestanden haben, haben sich mit dem Unentschieden den ersten Platz dann am Ende auch verdient, im Heimturnier gesichert und dürfen jetzt ganz entspannt nach Riga fahren, zu Nikas Riga, und sind da in einer Gruppe, ich greife dann einfach schon mal vor, in der Hauptrunde mit Bielsko Biala, Nikas Riga, wie gerade schon gesagt, und Timișoara. Die beiden Mannschaften, sprechen wir gleich noch drüber, kommen auch aus der Vorrunde. Und ich sag mal so, eine kleine Außenseiterchance haben sie auch da.
Also gar nicht so einfach die Gruppe, aber machbar, wenn man denn eben diese Tugenden abrufen kann, die der VfL Hohenstein-Ernstthal dann eben auch in Phasen, in dieser ersten Gruppenphase abgerufen hat und gezeigt hat. Ja, lass uns gleich auf diese Gruppe eingehen, auf diese nächste Runde, die dann im Oktober stattfinden wird. Der genaue Zeitraum ist noch nicht bekannt, wird aber vermutlich in der Zeit zwischen dem 3. und 6. Oktober sein, wie in den anderen Gruppen auch. Ja, wie schätzt du die einzelnen Teams ein?
Ja, wie gerade schon gesagt, Timișoara hat in der Vorrunde in der Gruppe, jetzt muss ich mal kurz gucken, in der Gruppe H gespielt, hat zum ersten Mal übrigens auch am UEFA Futsal Cup teilgenommen, ist zum ersten Mal rumänischer Meister geworden und die haben sich relativ glatt durchgesetzt. Rumänien ist auch eine Futsal-Nation, die Nationalmannschaft spielt auch immer mal wieder auf einem mittleren bis Subtop-Niveau mit, haben sich, glaube ich, auch schon mal für ein kontinentales Turnier qualifiziert. Bin mir aber gerade nicht ganz sicher. Also von daher sicherlich nicht zu unterschätzen, die Qualität dieser Mannschaft. Da gibt es auch einen gewissen portugiesischen Einfluss. Ich habe einen Spieler gesehen, der heißt Deco. Da gab es ja auch mal einen Fußballspieler. Vielleicht ist auch brasilianischer Einfluss. Das ist mir ohnehin aufgefallen bei vielen Teams, dass sehr viele Brasilianer irgendwo involviert sind. Aber das kommt ja auch nicht von ungefähr. Timișoara in der Gruppe H mit 6 Punkten durchgegangen, mit 15-2 Toren, haben Osmanlıspor aus der Türkei aus dem Weg geräumt und haben Lynx FC aus Gibraltar aus dem Weg geräumt. Also von daher nicht zu unterschätzen. Dann sind wir bei Bielsko-Biala. Die haben auch in der Vorrunde gespielt, hatten auch ein Heimturnier, haben nicht zum ersten Mal teilgenommen. Also die haben schon häufiger im UEFA-Futsal-Pokal gespielt, so auch letztes Jahr. Da haben sie sich auch für die Hauptrunde qualifiziert. In diesem Jahr ist es ihnen wieder gelungen, wieder mit 9 Punkten und 23 zu 4 Toren. Sie mussten aber zumindest im letzten Spiel gegen Varna City aus Bulgarien doch ein hartes Stück Arbeit verrichten. Da gab es nur ein ganz, ganz knappes 2:1 für Bielsko-Biala. Eine Niederlage und sie wären raus gewesen. Also von daher ähnliche Konstellation wie in der Gruppe mit Hohenstein-Ernsthal. Bielsko-Biala, polnisches Team, da haben die Jungs aus Hohenstein schon ihre Erfahrungen mit gesammelt. Sie machen sehr häufig Freundschaftsspiele auch in Polen. Sie haben schon sehr viele polnische Gegner gespielt. Also von daher, glaube ich, verfügen sie da auch über ausreichend Erfahrung, was das angeht. Der eine oder andere Pole, bin ich mir gerade gar nicht ganz sicher, ist vielleicht auch bei den Hohensteinern im Kader, sind auf jeden Fall Ukrainer und Tschechen im Kader. Die kennen sich mit der Spielweise in Osteuropa auch ein Stück weit aus, was den Futsal angeht. Und da sind wir auch schon beim Gastgeber, Nikas Riga, Lettland. Ja, schon auch eine professionelle Mannschaft. Sicherlich der stärkste Gegner in der nächsten Runde. Und am Ende kommt ja auch nur der Gruppenerste weiter. Also von daher geht es darum, am Ende alle drei Mannschaften hinter sich zu lassen. Das ist eine große Aufgabe. Aber wir sprachen gerade vom Kopf, wir sprachen gerade vom Druck. Der große Druck ist jetzt aber auch weg. Sie haben das erreicht, was sie erreichen wollten. Sie wollten sicherlich auch in die Hauptrunde. Das war mit Sicherheit das erklärte Ziel intern. Das haben sie geschafft, wie auch die anderen deutschen Mannschaften, Regensburg, Hamburg in den letzten Jahren. Und jetzt können sie völlig ohne Druck nach Riga fahren. Und ich bin echt gespannt, was sie da reißen können, weil qualitativ, glaube ich, und mit ein bisschen Spielglück haben sie eine kleine Chance.
Daumen drücken auf jeden Fall. Wir werden den Weg der Hohenstein-Ernsthaler selbstverständlich weiter verfolgen in der Champions League. Es wird natürlich auch für Sie schon von Vorteil gewesen sein, dass Ihre Saison letztlich schon angefangen hat in der Regionalliga.
Ja, sicherlich, aber da haben Sie tatsächlich noch kein Spiel gemacht. Sie haben sich wirklich auf ihre Gruppenphase der UEFA Futsal Champions League konzentriert. Sie haben, wie ich gerade schon sagte, nochmal eine Dienstreise nach Polen gemacht, haben da einige Freundschaftsspiele gespielt, haben in Tschechien nochmal ein Turnier gespielt am Wochenende vor Beginn der Gruppenphase. Also sie haben sich wirklich hierauf konzentriert. Sie haben den Ligaspielbetrieb komplett zur Seite geschoben. Da steigen sie, glaube ich, erst am kommenden Wochenende ein. Und offensichtlich war es die richtige Entscheidung.
Also, es läuft ganz gut bei Hohenstein-Ernsthal. Lass uns auf die anderen Gruppen gucken, die eben dann auch ihre Vertreter jetzt in die nächste Runde geschickt haben. 9 insgesamt haben es ja geschafft, weiterzukommen. Und ja, 9 haben es dann tatsächlich geschafft. Wie schätzt du, oder welche Teams würdest du da besonders hervorheben? Wir brauchen jetzt nicht alle Gruppen durchgehen, aber welche Teams sind die Gruppen, wo du sagst, ja, die muss man dann auch wirklich für den weiteren Verlauf wirklich auf der Rechnung haben, mal mit Ausnahme der Teams, die jetzt gegen Hohenstein-Ernsthal gelost wurden.
Also ich denke aus der Vorrunde Kapuksen, Dynamo aus Finnland. Finnland grundsätzlich eine starke Futsal-Nation auch mit vielen Spielern, die tatsächlich aus Finnland kommen. Die holen sich wenig ausländischen Einfluss, also auch wenig brasilianischen Einfluss. Die haben ihre Gruppe in Österreich, in Wien, in der Wiener Neustadt, glatt gewonnen mit 9 Punkten und 15:1 Toren. Auch wenn sie gegen Schjandefort Norwegen, glaube ich. Aus Schjandefort mussten sie echt hart kämpfen. Da haben sie erst in der 40. Minute das Ding klar gemacht mit 2 Toren zum 2:0 Sieg. Spricht auch so ein bisschen für die Entwicklung des skandinavischen Futsals insgesamt. Sehr viele Mannschaften, auch Gentofte in Gruppe A oder Uddevalla in Gruppe C, hat sich qualifiziert für die Hauptrunde. Gentofte hat es knapp nicht geschafft. Viele skandinavische Teams sind sehr erfolgreich, zumindest in der Vorrunde. Kampuxen sollte man ein Stück weit auf Verrechnung haben. Uddevalla gerade schon angesprochen, auch mit 9 Punkten schwedischer Meister, letztes Jahr noch im Vergleich mit Jahn Regensburg in der Vorrunde ausgeschieden. Jetzt die Quali geschafft für die Hauptrunde. Ich glaube, dass es für beide Mannschaften, generell für Vorrundenteams, sehr schwer ist, dann die Elite-Runde zu erreichen. Aber die beiden sollte man immer auf dem Zettel haben. In Gruppe A hat Mostar sich durchgesetzt aus Bosnien-Herzegowina, auch eine starke Futsal-Nation. Insofern sicherlich auch zu beachten. Was ich sehr überraschend fand, Valletta hat sich durchgesetzt. Letztes Jahr hat zum ersten Mal St. Andrews, auch eine Mannschaft aus Malta, Sprung in die Hauptrunde geschafft. Dieses Jahr ist es Valletta gelungen, also zum zweiten Mal hintereinander. Also ich muss schon sagen, das ist schon eine herausragende Leistung für so eine kleine Nation, die auch, was die Nationalmannschaft angeht, noch quasi überhaupt gar keine Rolle gespielt hat im Futsal. Ja, das sind so Mannschaften, die sicherlich, Valletta würde ich jetzt nicht ganz so stark einschätzen, aber das sind so Mannschaften, die sicherlich für eine gewisse Furore sorgen könnten, für die ein oder andere Überraschung, meiner Meinung nach. Wo wir gerade bei den Gruppen dann sind, Gruppe F vielleicht nochmal kurz erwähnt, die wurde in Litauen gespielt, da hat sich Vitesse FK durchgesetzt, der Gastgeber, die litauische Mannschaft. Im letzten Jahr sind sie noch relativ glatt in der Vorrunde, ich glaube mit einem Punkt rausgegangen. Und in diesem Jahr haben sie sich auch brasilianisch ein Stück weit verstärkt und haben tatsächlich den englischen und den holländischen Meister hinter sich gelassen. Der englische Meister aber auch nur mit 3 Spielern aus dem letztjährigen Kader angereist. Da sind sehr viele gegangen. Also insofern ist die 0-12 Niederlage im ersten Spiel gegen Vitesse auch ein Stück weit erklärbar. Und Hovo Kubo, der niederländische Meister, wurde im letzten Spiel tatsächlich mit 4-3 geschlagen. Insofern Gruppensieg klar gemacht. Für Litauen, für so eine kleine Nation sicherlich auch eine starke Leistung. Aber auch Vitesse FK wird in der Hauptrunde eher eine untergeordnete Rolle spielen. Da sind gesetzte Mannschaften auch im Weg B drin. Die werden es wahrscheinlich fast alle in die Elite-Runde schaffen.
Und darüber werden wir weiter berichten hier bei uns auf meinsportradio.de. Und wir berichten natürlich auch wieder über die Futsal-Regionalligen, vor allen Dingen natürlich über die Futsal-Liga West, die Heinz-Peter ja sehr nahe liegt, weil ja mittlerweile auch dein Stammverein da mitspielt.
Ja, das freut mich natürlich ganz besonders. Der Primero Club de Futsal Mülheim, ein kleiner, aber feiner Verein, der über Jahre, über 10 Jahre jetzt mittlerweile gewachsen ist und pünktlich zum 10-jährigen Vereinsjubiläum, so wie auch damals schon in der ersten Satzung festgeschrieben, da wollen wir in der höchsten deutschen Spielklasse spielen, gelang dann auch der Aufstieg. Nein, Spaß beiseite. Also ich finde es toll, dass die Mannschaft den Sprung geschafft hat. Sie hat es auch verdient geschafft. Es sind 3 Mannschaften aus dem Niederrhein am Start. Neben Mülheim dann auch noch die Wuppertaler, die sich mit Armin Catani einen sehr erfahrenen Spielertrainer geholt haben und die Düsseldorfer, für die es darum geht, einfach mal wieder ein bisschen Ruhe einkehren zu lassen. Und am kommenden Wochenende steht ja dann der erste Spieltag auf dem Programm. Da geht's direkt zur Sache. Und zwar spielen die Holzpfosten aus Schwerte gegen den MCH Futsal Club aus Sennestadt, gegen den Vizemeister des Vorjahres, der Holzpfosten Schwerte, vor, ich glaube, 3 Jahren das letzte Mal Meister gewesen. Die Holzpfosten haben in den letzten 2 Jahren gegen den MCH kein Spiel gewonnen. Einmal unentschieden, 3-mal verloren. Sie haben sicherlich eine kleine Rechnung offen, aber es wird schwer. Der MCH ist schon einer der Titelkandidaten. Dann spielen noch Wuppertaler SV gegen eben Mülheim, PCF Mülheim. Das wird sicherlich die erste Standortbestimmung für die Mülheimer werden. Black Panthers Bielefeld gegen den UFC Münster. Ich bin gespannt, wie die beiden Mannschaften sich präsentieren. Der FC Schwerte gegen Fortuna Düsseldorf, Schwerte auch ein Aufsteiger, der dann auch wiederum für ein weiteres Derby in der Futsal-Liga West sorgen wird, eben mit den Holzpfosten Schwerte zusammen, neben Sennestadt, respektive Sennestadt, Bielefeld, Sennestadt und den Black Panthers Bielefeld, ist ja auch ein reines Derby. Ja, und dann noch das mittelrheinische Duell zum Abschluss des ersten Spieltages, Futsal Panthers Köln, der Meister, der amtierende Titelträger, der unglückliche deutsche Vizemeister, so möchte man es mal sagen, gegen die Bonner Futsal Lions. Ich bin gespannt, wie die Panthers Köln das Endspiel um die deutsche Futsalmeisterschaft verpackt haben. Das war schon ein kleiner Nackenschlag, den muss man, da braucht man ein paar Wochen, bis man das verarbeitet hat. Aber ich denke, sie haben den Kopf und sie haben die Qualität, das Ganze hinter sich zu lassen. Wir haben trotz allem eine super Saison gespielt und sind einer der Favoriten. Und bei den Bonnern, ich lasse mich überraschen, schwer einzuschätzen, wird bestimmt keine leichte Saison. Aber das Potenzial haben alle Mannschaften, die Klasse zu halten. Das Potenzial, westdeutscher Futsalmeister zu werden, haben, denke ich, dann doch nicht alle. Aber sie erklären sich ja auch selber auf meinsportradio.de und ich denke, das ist sehr interessant zu hören.
Ganz genau, da solltet ihr reinhören. Ab heute am späteren Tag dann online verfügbar. Unser Format, Heinz-Peter Effing hat mit den Vertretern der Vereine der Futsal-Liga West gesprochen. 4+1, so heißt das Interviewformat. Also 5 Fragen an die Clubs, die stellen sich da selbst ein bisschen vor und ihre Ambition auf diese oder in dieser neuen Saison kriegt ihr dann als Podcast einzeln hier zu jedem Verein auf meinsportradio.de, bei iTunes oder auch mit unserer App für iOS und Android. Gebt uns gerne Feedback bei Facebook, bei Twitter, schreibt einen Kommentar bei uns auf der Webseite oder gebt uns eine Rezension bei iTunes, freuen wir uns sehr drüber und wir freuen uns auf die neue Futsal-Saison allgemein und wir werden sie begleiten hier mit Heinz-Peter Effing auf meinsportradio.de. Heinz-Peter, vielen Dank.
Ich danke dir, Malte.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf facebook.com/meinsportradio.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.